Einen wunderschönen guten Morgen, auch von mir. Wie geht's euch heute Morgen? Wie ist eure Stimmung? Eher begeistert? Ja, super. Oder eher enttäuscht? Ich meine, das Wetter ist jetzt kein Anlass zur Begeisterung, es sei denn, man hat einen Garten, so wie ich, und freut sich, dass man dieses Jahr so wenig spritzen muss. Und dann gibt es natürlich noch die Fußballfans unter uns. Die Fans von Borussia Dortmund, die muss man ja ganz besonders bemitleiden heute Morgen. Die haben so toll gespielt und trotzdem verloren. Also gibt es unterschiedliche Bereiche unseres Lebens, wo wir unterschiedlich empfinden. Und wie geht es euch gerade mit eurer Beziehung zu Gott? Seid ihr gerade begeistert, wo ich sage, boah, Gott, der hat gerade so Tolles in meinem Leben getan. Wow, das ist einfach klasse, was er tut und wie er lebt. Oder denkt ihr, oh Gott, bleibt mir bloß davon, bleibt bloß weg damit. Da kann ich gerade gar nichts anfangen. Das ist so irritierend, frustrierend, was er tut. Ich habe da gerade überhaupt keinen Draht dazu. Darüber wollen wir heute Morgen ein bisschen nachdenken, wie das so ist in unserer Beziehung zu Gott. In der Bibel finden wir beides. Es gibt Stellen, die sprechen ganz begeistert von Gott und an anderen Stellen sind Leute wirklich enttäuscht und frustriert über das, was gerade passiert. Hier, das ist ein Beispiel, das kennt ihr ja alle von Psalm 23, der Anfang. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Boah, da spürt man so richtig die Begeisterung von David. Er hat ja auch so tolle Dinge mit Gott erlebt. Und dann gibt es aber auch andere Psalmen, zum Beispiel dem Psalm 88. Da ist von was ganz anderem die Rede, ja, einer der vielen Klagepsalmen, die es gibt. Warum hast du mich verstoßen, Herr? Warum verbirgst du dich vor mir? Ist so eine ganz andere Erfahrung, die da jemand macht mit Gott. Und der hier beschreibt. Ich habe versucht, das Ganze mal so in der Grafik darzustellen, wie so das Leben verläuft. Der Pfeil soll unser Leben sein und diese Linien dann, wie das Leben verläuft. Und da gibt es solche Phasen, wo das Leben so richtig boah, aufblüht, so wie die Blumen, die man hier sieht. Ja, man bekommt neue Perspektiven, neue Möglichkeiten, neue Dinge eröffnen sich. Man hat vielleicht gerade einen neuen Beruf, eine neue Freundin, irgendwas Neues. Und dann kann ich wirklich voller Überzeugung sagen, ja, der Herr ist mein Hirte und er führt mich, er leitet mich und er schenkt mir wirklich viel Gutes. Der Anfang von der Gemeinde hier war für mich so eine Zeit, als wir dieses Gebäude gebaut haben, mit ganz wenig Leuten so ein Wahnsinnsprojekt zu machen, im Vertrauen auf Gott, da muss man völlig verrückt sein. Aber wir haben das erlebt, wie Gott gewirkt hat. So Phasen gab es auch immer wieder in der Familie oder ganz besonders auch im Beruf, wo ich immer wieder den Segen Gottes erlebt habe. Eine ganz besonders intensive Phase hatte ich mit Anfang 20, als ich so alt war, wie viele von euch gerade sind. Durch den Kontakt mit Jugendlichen aus der Pfingstgemeinde habe ich zum ersten Mal in meinem Leben die Geistesgaben wirklich praktisch erlebt. Sprachengebet, Heilung. Und plötzlich war Christsein so real. Ja, ich war so in einem schrägen, frommen Umfeld aufgewachsen. Da bestand Christsein hauptsächlich im Halten von Geboten und Regeln und irgendwas Seltsames zu glauben. Aber jetzt hat Gott konkret gewirkt im Leben durch die Gaben des Heiligen Geistes. Und das hat mein Christsein völlig verändert und ich war natürlich total begeistert. Und solche Phasen helfen natürlich auch, unsere Beziehung zu Gott zu vertiefen. Aber dann gibt es auch andere Phasen. Ich habe das hier mal so dargestellt. Ich nenne sie mal Engstellen im Leben, wo alles zu zerbrechen scheint, wo nichts mehr stimmt und alle Verheißungen plötzlich weit weg sind. Das kann Teilbereiche meines Lebens betreffen oder mein ganzes Leben erschüttern. Das kann der Verlust von geliebten Menschen sein, Krankheit, Arbeitslosigkeit, Lebenskrisen. Alles scheint zusammenzubrechen. Bei mir war es mit der Mitte 20 ein körperliches Problem. Ich hatte 2 Wochen lang Tag und Nacht Schmerzen zum Wahnsinnigwerden. Nichts hat geholfen, auch die Spritzen vom Notarzt nicht. Ich konnte nicht mehr aufstehen, ich konnte nur noch im Rollstuhl transportiert werden. Ich wurde operiert und habe das Ganze körperlich einigermaßen gut überstanden. Ich konnte mein Studium beenden und alles hat sich wieder normalisiert. Das Leben geht weiter. Aber was machen solche Erfahrungen mit meiner Beziehung zu Gott? Was passiert in solchen Phasen mit meinem Vertrauen zu Gott? Im Vergleich zu dem, was andere Menschen mitmachen müssen, war das, was ich damals erlebt habe, im Rückblick gar nicht so schlimm. Trotzdem ist da was ganz Gravierendes passiert. Mein damaliges Gottesbild vom liebenden Vater, das ich aus dem Kindergottesdienst mitgenommen hatte, ist an dieser Erfahrung zerbrochen. Ich habe das nicht mehr verstanden. Und ich stand da vor den Scherben meines Vertrauens zu Gott und musste lernen, die Puzzleteile neu zusammenzufügen. Ich kann so mit Verletzungen von Menschen mehr oder weniger gut immer zurechtkommen, weil ich selber auch leider schon oft Menschen verletzt habe. Aber wenn ich solche irritierenden Erfahrungen mit Gott mache, da fühle ich mich total hilflos. Wenn ich so merke, irgendwie hat Gott mich gerade in dieser Lebensphase enttäuscht. Wie geht man damit um? Menschen reagieren ganz unterschiedlich auf solche Erfahrungen. Eine Reaktion kenne ich sehr gut von mir, dass ich das so ein bisschen abkapsle, einfach verdränge, auf die Seite schiebe und versuche, durch andere Dinge mich abzulenken. Aber ich spüre dann, ich verliere ein Stück meiner Begeisterung für Gott. Ich kann das nicht einordnen und deshalb bleibt es irgendwas Spezielles, Verborgenes in meinem Leben, was da übrig bleibt. Ich verschließe diese Tür dann für Gott und schütze mich, damit ich nicht weiter verletzt werde vor ihm. So ist oft meine Reaktion gewesen, dass ich mich so in dieser Opferrolle sehe und mich abkapsle und dieses dann für mich behalte. Eine noch gravierende Reaktion ist, wenn man sich dann ganz von Gott abwendet. Das habe ich leider bei einigen Mitchristen auch erlebt, die so Schlimmes erlebt haben, dass sie das einfach nicht mehr einordnen konnten. Und ich denke oft, wenn es so wäre wie vor 2000 Jahren, dass Jesus körperlich hier anwesend wäre, dann wären solche Situationen doch viel einfacher, dass er uns das erklärt. Was ist denn genau der Hintergrund? Warum passiert das? Aber auch damals war das nicht ganz so einfach, weil auch damals gab es dann Situationen, wo Menschen nicht mit klargekommen sind. Im Johannes 6 lesen wir, von da an zogen sich viele seiner Jünger von ihm zurück und begleiteten ihn nicht mehr. Boah, was war passiert? Sie haben erlebt, wie Jesus mit ein paar Broten, ein paar Fischen 5000 Menschen speist und haben gedacht, wow, das ist unsere Zukunft. Wir werden nie mehr Probleme haben. Sie hatten in erster Linie gehofft, dass sich dadurch ihre Lebenssituation verbessert. Und es sagt Jesus dann auch, ihr sucht mich nicht, weil ihr meine Wunder als Zeichen verstanden habt, sondern weil ihr von dem Brot gegessen habt und satt geworden seid. Das war das, was die Menschen wahrgenommen haben, was dann auch ihre Erwartung bestärkt hat. Aber dann erklärte Jesus ihnen, worauf es wirklich ankommt und was sein Auftrag ist. Und das passte dann nicht mehr zu ihren Erwartungen. Sie waren enttäuscht und viele haben sich von Jesus abgewendet. Ja, die spannende Frage ist, was können denn hilfreiche Schritte sein in solchen Situationen? Wie kann man damit umgehen? Und ihr kennt sich auch einige dieser Erklärungsversuche in solchen Situationen, Es gibt so einen schönen Satz: Gott erfüllt nicht alle meine Wünsche, aber alle seine Verheißungen. Damit wird zum Ausdruck gebracht, ja, wir werden ein Stück weit enttäuscht, weil Gott uns mit was viel Besserem beschenken will, weil unsere Wünsche vielleicht doch nicht so gut für uns sind. Oder eine andere Erklärung, dass wir gerade in Krisen Gott besonders intensiv erleben können. Und ich habe das auch erlebt, gerade in solchen Situationen, dass Gott mir besonders nah war. Aber in der Situation damals haben mir diese Erklärungen nicht geholfen. Irgendwie haben mich die trotzdem irritiert zurückgelassen. Auch so manches gut gemeinte Bibelzitat hat mir nicht geholfen. Und ich habe bis heute jetzt noch kein Patentrezept für die Situation. Aber es gibt Hilfen, ich finde Hilfen in der Bibel, wie Menschen mit solchen Situationen umgegangen sind. Und ein Punkt ist, also auch wenn ich die ganzen Fragen habe, die Antworten nicht verstehe, trotzdem hilft mir ein Punkt, ich immer wieder auch zu schauen, wer war Jesus? Was hat er getan? Wie ist er mit Menschen umgegangen? Und darüber lerne ich neu zu verstehen, wie ist Gottes Liebe? Wie sehr liebt er mich? Und es war damals ähnlich, weil als dann die Menschen weggegangen sind, da fragt Jesus seine Jünger: Wollt ihr etwa auch weggehen? Herr, zu wem sollten wir gehen? Antwortete Simon Petrus. Du hast Worte, die zum ewigen Leben führen. Und wir glauben und haben erkannt, dass du der Heilige bist, den Gott gesandt hat. Spürt ihr die Begeisterung von Petrus? Auch er hat nicht alles verstanden, was damals passiert ist und was Jesus getan hat. Aber diese Faszination von Jesus, das zu erleben, wie er mit Menschen umgegangen ist, wie er Menschen geholfen hat, das hat ihn begeistert. Ein anderer hilfreicher Schritt ist es, wirklich Gott unsere ganzen Wut, unsere Frustration zu bringen. Ja, Gott wirklich auch zu klagen. Und darf man das denn? Ich bin in einer Tradition aufgewachsen, da hätte man das so nicht tun können. Aber die Bibel hat damit überhaupt kein Problem. Da gibt es so viele Stellen, wo Menschen Gott ihre ganze Wut und ihre ganze Frustration hinwerfen und sagen, ich komme damit nicht klar. Wir haben das vorhin ja schon gehört, in den Klagepsalmen kommt das ganz oft zum Ausdruck, in den Klageliedern. Ich habe noch ein anderes Beispiel rausgeholt, das mich auch immer wieder anrührt. Da wird erzählt im Buch Samuel von der Hanna, die über Jahre Kinder gewollt hat und keine Kinder bekommen hat und immer wieder zu Gott gekommen ist. Und dann wird auch wieder von der Situation erzählt, wo sie im Tempel war und so emotional aufgewühlt, dass sie ihre Dinge Gott gesagt hat. Und das war dann so intensiv, dass der Priester sogar gedacht hat, sie wäre betrunken, weil sie so emotional ihre Dinge vorgetragen hat. Und da sagt sie dann: Aber nein, mein Herr, ich bin nicht betrunken, widersprach Hanna. Ich bin nur sehr, sehr traurig und habe dem Herrn mein Herz ausgeschüttet. Und das ist der Punkt, der auch immer hilft, denke ich, zu Gott zu kommen, mit ihm zu reden und ihm wirklich offen und ehrlich alles zu sagen. Gott nimmt teil an unserer Not. Er ist nicht distanziert. Er ist in Jesus Mensch geworden und hat dieses Leid selber durchlitten. Eine weitere Hilfe für mich ist das Thema ehrlich glauben. Was meine ich mit ehrlich glauben? Gut, das eine ist unsere Beziehung vor Gott, wie ich gerade gesagt habe, wirklich ehrlich vor Gott sagen, wie es mir geht. Auch da, wo ich Zweifel habe, wo ich sein Handeln, sein Reden nicht verstehen kann. Wenn wir Veränderung und Heilung erleben wollen, gerade für die Dinge, die so verschlossen sind in uns, von denen ich vorhin geredet habe, dann müssen wir da wieder Kontakt zu bekommen, dann müssen wir auch wieder ein Stück weit diesen Kontakt zu Gott suchen und über diese Dinge zu sprechen. Aber ehrlich glauben hat auch noch eine andere Dimension, nämlich ehrlich glauben im Umgang miteinander als Christen? Wie ehrlich können wir miteinander umgehen? Ich habe in schwierigen Phasen habe ich oft so eine fromme Maske aufgesetzt. Ich habe dann Christ weiter gespielt und schön fromm in der Gemeinde meine Dinge weitergesagt und getan. Aber eigentlich ist doch der tiefe Wunsch da, keine Rolle spielen zu müssen. Und das müssen wir auch gemeinsam, sollten wir gemeinsam immer mehr lernen, dass wir ehrlich voreinander sein können mit all unseren Zweifeln und Ängsten, die wir haben. Um das zu ermöglichen, sollte christliche Gemeinde wirklich der barmherzigste Ort auf der Welt sein, wirklich eine Heimat für zerbrochene Menschen. Und Jesus hat uns da auch eine Verheißung gegeben, dass er diese Form der Gemeinschaft ganz besonders segnen möchte, nämlich indem er uns wirklich Liebe schenkt füreinander. Und er schreibt dann oder sagt dann, an eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Und lasst uns gemeinsam an so einer Gemeinschaft bauen, wo wir ehrlich voreinander sein können, wo wirklich an der Liebe sichtbar ist, dass Gott mitten unter uns bleibt. Der nächste Punkt, der mir geholfen hat, ist so ein bisschen auf heilige Momente zu achten. Wenn ich so in der Problem drin bin, in der Not, wenn ich so viele Fragen habe, dann bin ich so viel mit mir selber beschäftigt und suche nach Antworten, dass ich gar nicht mehr sensibel bin für das Reden Gottes. Das habe ich oft erlebt und ich merke gar nicht, wie Gott anfängt, an der anderen Stelle irgendwas wachsen zu lassen, irgendwo mir zu begegnen, weil ich viel zu sehr mit mir, mit meinen Fragen und mit dem beschäftigt bin, was mich bewegt. Und da gibt es auch eine Erzählung in der Bibel, wo das genauso war, wo zwei Menschen wirklich enttäuscht waren, dass sie gar nicht mehr wahrgenommen haben, dass Jesus bei ihnen ist. Das steht dann im Lukas 24. Sie waren auf dem Weg nach Emmaus. Unterwegs unterhielten sie sich über alles, was geschehen war. Als sie so miteinander sprachen und alles hin und her überlegten, kam Jesus selbst hinzu und ging mit ihnen. Aber sie erkannten ihn nicht. Sie waren so sehr mit sich selber beschäftigt, dass sie selbst Jesus, der jetzt persönlich anwesend war, nicht erkannten. Und so geht es mir oft in solchen Krisensituationen, dass ich so sehr mit meinen Fragen beschäftigt bin, dass ich das leise Reden Gottes gar nicht mehr höre. Aber es hilft in solchen Situationen, mit Gott im Gespräch zu bleiben und zu schauen, wo er durch Menschen oder durch sein Wort zu mir reden will. Und ich denke, jetzt kommt der wichtigste Schritt in so einer Situation, dass wir uns neue Hoffnung schenken lassen. Ich würde diese Spannung immer so gerne auflösen. Ja, da ist auf der einen Seite das Bild von dem liebenden Vater, der mich liebt und der wirklich das Gute für mich will. Und dann sehe ich die Probleme, das Leid, auch das Leid von anderen Menschen, das viele Leid in der Welt. Und ich möchte irgendwie versuchen, diese Spannung aufzulösen. Aber ich habe festgestellt, die Frage nach dem Warum und Wozu hat mich in vielen Situationen nicht weitergebracht. Die Antworten waren nie oder selten zufriedenstellend. Gott traut uns zu und mutet uns zu, diese Spannung auszuhalten. Gott wurde Mensch und hat selber viel Leid erfahren, um uns zu zeigen, dass er gerade in solchen Situationen bei uns ist. Jesus hat als Mensch das Gefühl der Verlassenheit auch durchlitten. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und er möchte uns einen Frieden schenken, der größer ist als das, was wir verstehen können, als die Antworten, die wir suchen. Da schreibt Paulus in Philipper 4, Vers 7, dann wird der Friede Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über eure Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren, euch, die ihr mit Christus verbunden seid. Das heißt, Gott möchte uns einen Frieden schenken, der über unsere Fragen hinausgeht. Und die Kraft zum Neuanfang liegt nicht in der Beantwortung der Fragen. Zumindest ist das meine Erfahrung. Die Kraft zum Neuanfang liegt in Jesus Christus und im Kontakt zu Jesus Christus. Manchmal ist es auch wichtig, gewohnte Dinge loszulassen und das Bild, das wir von Gott haben, von Gott wirklich erneuern zu lassen. Ja, mein Bild vom geliebten Vater aus dem Kindergottesdienst, das hat viele Lebensphasen nicht überlebt, aber Gott hat mir ein neues Bild geschenkt, was viel weiter ist und vielschichtiger. Und ich möchte das noch zuletzt an einem Beispiel erläutern, dieses neue Bild, das Gott uns schenken möchte, diese neue Hoffnung, die er uns schenken möchte. Und das Beispiel ist von Hiob. Am Ende der Geschichte von Hiob hätte ich jetzt erwartet, dass Gott zu Hiob geht und ihm erklärt, warum und wozu das Ganze passiert ist. Hätte ich mir gewünscht, wenn ich Hiob gewesen wäre, aber Gott tut das nicht. Er tut was ganz anderes. Er begegnet ihm ganz persönlich, auf eine ganz persönliche Art und Weise, die wir nur ein Stück weit auch nachvollziehen können. Also die Warum-Frage wird nicht beantwortet, aber Hiob bekommt ein ganz neues Bild von Gott. Und er erkennt plötzlich, wer Gott wirklich ist und was er für ihn persönlich auch ist. Und sein Fazit aus dieser Begegnung steht dann in Hiob 42, Vers 5. Ich kannte dich nur vom Hörensagen. Jetzt aber habe ich dich mit eigenen Augen gesehen. Ich wünsche uns, dass wir diese Erfahrung, diese Begegnung mit Gott immer wieder neu machen. Wir können jetzt gleich in den nächsten Liedern damit anfangen, mit diesem Gott zu reden, unser Herz auszuschütten, egal ob wir gerade enttäuscht oder begeistert sind, egal was uns gerade bewegt. Wir können so zu ihm kommen, wie wir sind. Und ich lade euch ein, dazu aufzustehen.